Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch, eurem Podcast für Trommelwirbel, Interviews und vor allem Interviews in der Comic-Szene. Und ganz aktuell bin ich dabei, die wirklich schon wieder unzähligen Interviews auf der Buchmesse in Leipzig vorzubereiten. Denn wie ihr wisst, gibt es eine ganze Menge Veranstaltungen in Deutschland, wo viele Artists auch unterwegs sind und uns ihre Werke präsentieren. Und im letzten Jahr, da hatte ich die große Chance, endlich mal auf ein Festival zu fahren, das in meiner Bubble auf jeden Fall einen sehr guten Ruf hatte und auch ein Festival ist, das sich wirklich sehen lassen kann. Wenn wir nämlich vom Comic Festival in Hamburg sprechen, dann ist das so, dass das meines Erachtens und meiner Bubble nach ein Festival ist, das in derselben Liga spielt wie die großen anderen Namen in Deutschland. Das ist namentlich natürlich der Salon in Erlangen, das ist auch das Comic Festival in München und das ist in einem gewissen Rahmen natürlich auch die Buchmesse in Leipzig, die natürlich auch vielleicht nochmal eine leicht andere Zielgruppe hat, aber auch zu den wichtigen Veranstaltungen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum zählt. Und das Comic Festival Hamburg, das hat mich im letzten Jahr tatsächlich auch sehr positiv überrascht, weil ich es, wie gesagt, noch gar nicht kannte, vieles gehört hatte und die Gelegenheit hatte, es punktuell wahrzunehmen. Und weil ich das so spannend finde und ich glaube, dass wir uns hier mal ganz besonders ausgiebig über eben jenes Festival und auch die, wenn man so will, Veranstaltungslandschaft in der deutschsprachigen Comic-Szene unterhalten wollen, war es mir eine wahre Freude, heute hier einen Gast zu empfangen, der das Festival schmeißt. Er ist nämlich einer von zwei Festivalleitern. Wir hätten es fast geschafft, alle beide mit am Start zu haben, aber aus technischen Gründen sind wir dann doch heute nur zu zweit. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Comiczeichner. Er ist nicht nur 1979 geboren, steht auf der Wikipedia-Seite. Er hat schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Unter anderem habe ich ganz aktuell von ihm auch das Steinerne Herz gelesen. Aktuell erscheint das, glaube ich, bei Reprodukt war es gewesen. Das kalte Herz, nicht das steinerne Herz, das kalte Herz bei Reprodukt. Und ein Künstler, der auch selbst lehrt, der mit vielen Großen aus der Szene zusammengearbeitet hat und weil er der Szene offensichtlich auch was zurückgeben will, auch jemand, der besagtes Festival schmeißt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin Sascha. Hallo, Andi.
Hallo, Sascha. Sascha Hommer, Mensch, wir haben uns nicht direkt kennengelernt, aber ich hatte die Gelegenheit, dir in Hamburg mal die Hand zu schütteln in einem Museum. Was hast du in diesem Museum gemacht?
Das war wahrscheinlich das Museum für Kunst und Gewerbe. Und in diesem Museum war jetzt im vergangenen Jahr ein Teil von unserem Festival beheimatet. Wir haben dort eine kleine Konferenz veranstaltet, Konferenz der Tiere hieß das. Und das hatte sich so ein bisschen drangehängt an die Ausstellung von Anna Haifisch, die ohnehin im Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt wurde. Schönerweise muss man sagen, das ist eine ganz tolle Ausstellung gewesen, die an so einem großen und prominenten Ort, also direkt am Hauptbahnhof in Hamburg, wer es nicht kennt, also in einem großen Haus, eine Einzelausstellung von einer Comiczeichnerin, das gibt's nicht so oft zu sehen. Und wir als Festival haben das als Gelegenheit genutzt, da noch was zusätzlich im Rahmen des Festivalwochenendes zu veranstalten. Eben diese besagte Konferenz.
Und du hast da als Mitveranstalter warst du da unterwegs, aber vielleicht sollten wir erst noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen und vielleicht zunächst erstmal so ein bisschen die Basics abklappern. Denn du selbst, habe ich einfach mal behauptet, bist Comic-Artist und möchtest unter Umständen mit dem Festival ein Stück weit was auch der Comic-Szene zurückgeben. Stimmt das? Bist du Comic-Künstler und habe ich deswegen hier auch eine große Liste an Veröffentlichungen von dir vor mir? Wenn ja, was gibt's? Was sind die Sachen, die du machst? Ich habe zwei davon gelesen, wir werden gleich rauskriegen, welches war.
Ja, genau. Also ich habe jetzt, glaube ich, 8 Bücher gemacht. Die sind alle bei Reprodukt erschienen, aber darüber hinaus habe ich auch weitere Arbeiten im Comic-Bereich gemacht, also teilweise angewandte Arbeiten, sprich, dass ich von irgendwelchen Kundinnen gefragt werde, ob ich Comics für sie erstellen kann. Das sind meist eher kürzere Sachen. Oder ich habe auch manche Sachen für mich einfach für die Schublade gemacht. Also für mich war das eigentlich als Kind schon so, dass ich wusste, dass ich Comiczeichner werden will und das habe ich dann später auch weiter verfolgt mit kleineren Unterbrechungen und schließlich bin ich auch Comiczeichner geworden. Aber um das jetzt nur ganz knapp zusammenzufassen, wir können es ja gleich noch vertiefen. Für mich war das eigentlich von Anfang an auch immer so, dass ich so zweigleisig gefahren bin. Also ich habe mich nicht immer nur als Künstler verstanden, sondern gleichzeitig auch so ein bisschen als Organisator. Also das hat damit angefangen, dass ich während meines Studiums noch ein Comic-Magazin gegründet habe, eine Comic-Anthologie, Orang hieß sie damals. 10 Jahre lang habe ich das gemacht. Das war am Anfang einfach so ein studentisches Fanzine, wo eben Freunde mitmachen und es ist dann später eine internationale Anthologie geworden. 2013 haben wir das eingestellt und Auch habe ich, als ich Student war in Hamburg, das Comic Festival zusammen mit Freunden gegründet. Und für mich war das, ja, meine Motivation war eigentlich, also der Szene was zurückzugeben, so kann man das formulieren. Ich glaube, für mich war das immer so, dass ich Sachen gesehen habe, die mir gefallen und die dann selber machen wollte. Also sowohl als Zeichner war das immer mein Ansatz, aber eben auch als Festivalmacher. Also zum Beispiel war ich über einige Jahre jedes Jahr beim Comic Festival in Luzern, dem Fumetto Festival. Da war ich großer Fan für einige Zeit lang. Und sowas Ähnliches wollte ich eben auch auf die Beine stellen. Ja, also das war für mich eigentlich immer so der Anspruch, dass ich auch das Gefühl hatte, in Hamburg gibt es das Potenzial dafür. Und es gibt so viele Leute, die sich für Comics begeistern und was gerne was machen würden, aber es gibt nicht so ein Forum dafür. Ja, solche Gründe stecken dahinter.
Ein Forum dafür interpretiere ich denn doch jetzt recht frei. Das heißt also, es geht nicht ausschließlich darum, Kunstwerke und KünstlerInnen zu präsentieren, sondern tatsächlich einfach das, was wir jetzt mal weitestgehend als Comic-Szene bezeichnen wollen, irgendwie in einer Form zusammenzubringen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und auch, also genau, das Zusammenbringen ist ganz wichtig. Ich denke auch, dass es für viele KünstlerInnen wichtig ist, solche Orte zu haben, wo das möglich ist, weil Comiczeichnerinnen ja oft sehr lange Zeiträume einfach in ihren Ateliers oder zu Hause sitzen und auf kleinen Blättern Zeichnungen machen und alleine sind mit ihren Hörbüchern oder mit was sie sich sonst dabei beschäftigen. Und dann einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt und die Kolleginnen treffen kann und sich austauschen kann. Im besten Fall sogar ein Ort, der, wie es bei unserem Festival der Fall ist, versucht, das irgendwie so hierarchiefrei wie möglich zu gestalten, sprich, dass man jetzt als Studentin auch einfach ganz direkt mit dem Verlagschef in Kontakt treten kann auf einer Messe oder bei anderen Formaten. Also sowas, denke ich, ist einerseits ganz wichtig. Und andererseits, also ist für die Szene allgemein wichtig, glaube ich, sowas zu haben. Und andererseits ist es auch so, also wenn ich jetzt mal so weit ausholen darf, in meiner Biografie, also wie gesagt, ich bin 1979 geboren und dann habe ich angefangen, würde ich sagen, professionell im Comic-Bereich zu arbeiten mit meinem ersten Buch, etwa 2006. Das war auch das Gründungsjahr des Festivals. In den darauf folgenden Jahren hat der Comic in Deutschland, in der Öffentlichkeit, eben auch eine gewisse Aufwertung erfahren. Also später kam dann der Begriff Graphic Novels dazu und so, aber in der Zeit, in so Mitte der 2000er, fing das aus meiner Sicht schon so ein bisschen an, aber noch ganz zart und ist dann eben Stück für Stück etwas stärker geworden. Diese Aufwertung irgendwie auch mit zu befördern, das war schon mein Wunsch. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich das sehr stark befördert habe. Also andere Player waren da, glaube ich, wichtiger. Aber für mich war es schon so, dass ich immer so dachte, das, was ich toll finde an Comics, das müsste doch eigentlich auch eine breitere Leserschaft finden oder eine Öffentlichkeit auch verstehen. Und dafür ist sowas wie ein Festival natürlich auch geeignet, um das in die Breite zu tragen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der meines Erachtens in den nächsten Jahren die Comic-Szene auf jeden Fall noch weiter auch betreffen wird. Denn es geht ja letztlich auch ein bisschen um die Frage, was für Comics, welche Genre, Gattungen, Formate und so weiter werden denn überhaupt präsentiert. Und wir haben das beispielsweise auch beim Salon in Erlangen erlebt. Da war ja eine Feststellung der verschiedenen Panels dort, dass Comics und was zeigenswerte Comics sind im deutschsprachigen Raum, dass das ja schon aber auch nur eine gewisse Auswahl ist. Wir sehen das unter anderem auch an der Frage der Comicförderung, an Stipendien, die vergeben werden, denn das sind auch die bereits hier genannten Graphic Novels, die auch dann zum Beispiel beim von mir sehr geschätzten Reprodukterwandverlag und wie sie nicht alle heißen, erscheinen. Ist das denn auch bei euch ein großer Schwerpunkt? Sind diese Aspekte von Comic, die du da so besonders positiv findest und so bemerkenswert findest, welche, die du auch tendenziell oder vor allem in diesen Graphic Novels siehst, oder erscheinen da auch andere Sachen bei euch im Portfolio oder meinetwegen im Festivalprogramm?
Ja, ich denke, jedes Festival ist da anders aufgestellt. Bei uns ist es schon so, dass wir, obwohl wir den Anspruch einerseits haben, dass das Festival für alle sein soll, also auch für Menschen, die normalerweise vielleicht keine Comics lesen. Das ist ein Festival, wo es keine Eintrittspreise gibt, also jede kann daran teilhaben, barrierefrei. Trotzdem ist es so, dass unser Festival, und das liegt einfach an der Geschichte der Veranstaltung, sich also, glaube ich, schon sehr stark jetzt an ein studentisches Publikum richtet und auch dann an die Lesegewohnheiten und Interessen der Studentinnen. Und die sind vielleicht schon etwas weiter in Richtung experimenteller Comic, freiere Formen als jetzt zum Beispiel der Durchschnitt der Besucherinnen in Erlangen. Ob man das jetzt an einem Graphic Novel Begriff festmachen will, da habe ich eher so ein bisschen ein Fragezeichen, weil ich denke, bei uns auf dem Festival auch viele Sachen gezeigt werden, die jetzt für Verlage unter dem Begriff Graphic Novel gar nicht so einfach zu subsumieren sind, weil sie eben eher noch in eine künstlerisch freiere Richtung gehen.
Wären das dann beispielsweise auch so Zines? Finden Zines bei euch statt?
Ja, Zines spielen eine große Rolle heutzutage wieder. Also es gibt auch gerade jetzt bei Studierenden im Moment gibt es auch einfach so diesen Trend, selbst Zines herzustellen und das auch im Gegensatz zu früher, also wenn ich mich erinnere an meine eigene Studienzeit, da war es durchaus so, dass Leute Zines herstellen, aber eigentlich immer mit der Idee, dass man in Wirklichkeit bei einem Verlag landen will. Und bei den Studierenden jetzt merke ich oft, dass das gar nicht unbedingt so das Ziel ist, sondern dass man die Zines macht, weil man die Zines machen will, weil das als eigene Kunstform und eben nicht als eine Vorstufe zu einem richtigen Buch betrachtet wird. Also das findet auch ganz stark statt. Risografie findet ganz stark statt. Das ist seit einigen Jahren ja sehr in Mode, mit dieser Drucktechnik zu arbeiten. Mhm. Und was wir aber als Festival eben versuchen, damit jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht am Anfang, wir versuchen dann so diese lokale und studentische Szene eben in Kontakt zu bringen mit einer anderen Art von Szene. Also wir versuchen, internationale Gäste einzuladen. Wir versuchen natürlich aus ganz Deutschland Künstlerinnen nach Hamburg zu holen. Und gerade bei den internationalen Gästen, da haben wir dann schon eher als auch bei den lokalen Künstlerinnen hier die Fragestellung, wie lässt sich das jetzt eigentlich nach außen vermitteln? Wie kann die Presse dann darüber schreiben und so weiter? Und das war jetzt im letzten Jahr zum Beispiel bei der Veranstaltung im Museum für Kunst und Gewerbe uns, glaube ich, sehr gut geglückt, da so einen Weg zu finden, was zu machen, was für ein spezialisiertes Publikum sehr gut funktioniert. Also weil man trotzdem nochmal neue Infos vor Ort bekommt, obwohl man sich schon auskennt, für ein breites Publikum aber auch ein Format zu bieten, wo das zumindest zugänglich ist. Also das, die Überschrift waren eben Funny Animals und das ist erstmal was, was zugänglich klingt und denke ich auch dann zugänglich war.
Kann ich absolut bestätigen, neben verschiedenen Ausstellungen, die ich besucht habe, die wirklich toll waren. Also ich kann mich da erinnern an von der Elisabeth war eine Ausstellung, gleich nebenan war die Ausstellung zu diesem, wie hieß denn der Wassercomic, der Name, der mir gerade nicht einfällt, auch verschwörungstheoretischer Vater. Wie heißt die Dame?
Achso, Ika Sperling.
Dankeschön, habe ich sogar schon interviewt. Also auch das war eine tolle Ausstellung. Und war eben auch, habe ich die Gelegenheit gehabt, teilweise Lesungen wahrzunehmen. Und diese Kurzweiligkeit, von der du gesprochen hast, das ist schon das, was spätestens bei den Lesungen auf jeden Fall rauskommt. Die Stimmung war gut. Das tendenziell, wie mir schien, eher junge Publikum, weil es wohl offensichtlich auch studentisch geprägt war, hatte eine gute Stimmung und diese Stimmung hat sich auf den Raum übertragen. Ich habe die auch gespürt und hatte auf jeden Fall viel Spaß bei den Lesungen. Jetzt hatten wir ja mehrfach schon diesen lokalen Ansatz für die lokale wenn man so will, Szene in Hamburg, was auch eine relative Sache ist, denn ich komme offensichtlich nie aus Hamburg und habe es auch zu euch geschafft. Aber da möchte ich gerne mal eine allgemeine Frage zur Stadt Hamburg stellen. Eine, die mir immer mal wieder wichtig ist, nämlich die Frage nach der Comicstadt. Wenn ich so mich so ein bisschen, wenn ich kurz überlege, dann ist Hamburg eine Stadt, ihr habt wirklich eine ganze Menge Comic-Dinge. Ihr habt beispielsweise ja auch die Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg, wo ja auch die Anke Feuchtenberger viel macht. Ich glaube, du bist aktuell auch lehrend tätig. Ich wäre nicht überrascht, wenn es im illustrativen Bereich ist. Wir haben uns beispielsweise auch von der IG Comic, eine neu gegründete Interessengemeinschaft, in Hamburg getroffen. Ich glaube, Carlsen sitzt dort, auch ein großer deutscher, nicht deutscher, aber also ein sehr wichtiger Comic-Verlag letztlich und auch andere Dinge, die aus Hamburg kommen und irgendwie mit der Comic-Szene zu tun haben. Würdest du denn sagen, als jemand, der einen deutlich besseren Eindruck hat, dass Hamburg eine Comic-Stadt ist?
Ja, also verglichen mit anderen deutschen Städten, mit der Ausnahme vielleicht noch Berlin, würde ich sagen, Hamburg ist eine sehr stark von Comic-Kultur geprägte Stadt. Aber natürlich spielt jetzt in der Kultur Hamburgs Comics, also spielen Comics trotzdem eine kleinere Rolle als andere Kultursparten. Das ist ja klar. Das ist einfach eine Nische heutzutage. Aber wie du es ja schon betont hast, ich kann das nur bestätigen, es gibt einfach in Hamburg sehr viele Institutionen, Veranstaltungen und so weiter und Strukturen einfach, die sich auseinandersetzen mit Comics. Und die greifen eben teilweise ineinander, teilweise nicht. Aber das ist auch eigentlich so ein bisschen, was ich meinte und was ich eben 2006 auch schon so gesehen habe. Es gibt eben so ein Potenzial in Hamburg dafür, so Fäden zusammenzuführen, weil sie schon mal da sind. Es hat auch eine Tradition in Hamburg. Also in den 90er Jahren gab es hier in Hamburg auch ganz große Events, die so selbstorganisierte quasi Festivals waren. Es ist dann zeitweise auch wieder ein bisschen eingeschlafen und eben Mitte der 2000er hat es eher wieder angefangen, in einem größeren Sinne dann zu funktionieren. Obwohl unser Festival am Anfang eine ganz kleine Veranstaltung war, die musste auch erstmal wachsen und dann erst so ab 2012, würde ich sagen, war es eigentlich ein professionelles Festival. Aber gerade in den 90ern, also man findet das auch, wenn man ein bisschen googelt online, teilweise noch so alte Zeitungsartikel aus der Lokalpresse, aber auch überregional. Da gab es von der Initiative Comic-Kunst e.V. Organisierte Events, die es auch bis in die nationalen Nachrichten, ich glaube in die Tagesschau geschafft haben, weil die einfach auch gut wussten, wie sie auf sich aufmerksam machen können damals. Und diese Tradition, an die knüpfen wir in einem gewissen Sinne an. Also als ich angefangen habe in Hamburg zu studieren, da gab es einen jährlichen Event, der auch damals von der Initiative Comic-Kunst e.V. organisiert wurde. Das hieß Heftig und das war so eine kleine Börse, wo hauptsächlich Fanzines ausgestellt werden. Die Hochschulen waren auch dabei und wir dann eben auch als Studierende, aber auch so Verlage wie Reprodukt oder Avant Verlag, die damals noch gar nicht besonders lange gegründet waren, waren da auch mit Ständen vertreten. Und für mich persönlich war das ein super wichtiger Ort, also weil ich dort Reprodukt kennengelernt habe und dort der Kontakt sich hergestellt hat. Und als die dann aufgehört haben, also als es Heftig nicht mehr gab, das war eigentlich dann auch so ein bisschen die Initialzündung zu sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass dieser Ort plötzlich wegbricht. Wir müssen jetzt das weitermachen in einem gewissen Sinne, aber eben unter einem anderen Namen und ein bisschen mit einem anderen Konzept. Also genau, um es nochmal zusammenzufassen. Hamburg ist auf jeden Fall eine Comicstadt, weil ganz viel hier stattfindet, was mit Comics zu tun hat. Auch in verschiedenen Sparten, also im Wissenschaftsbereich gibt es auch Leute, die sich auseinandersetzen mit Comic. Und die Hochschule für angewandte Wissenschaften, die ist auf jeden Fall ein zentraler Ort. Also für mich war es ein zentraler Ort. Ich bin auch nach Hamburg überhaupt nur gekommen, weil ich studieren wollte bei Anke Feuchtenberger. Also weil ich wusste, sie ist in Hamburg und sie ist Comiczeichnerin. Ich hatte ihre Arbeiten gesehen auf dem schon besagten Comicfestival in Luzern. Und so ist es auch für viele andere, die nach Hamburg kommen, weil die Schule, also sei es jetzt wegen Comic oder wegen anderen Themen, weil die Hochschule für angewandte Wissenschaften allgemein auch den Ruf hat, dass sie jetzt auch deutschlandweit eine der wichtigsten Hochschulen ist, wenn es um die Verbindung von Illustration und Erzählung auch geht. Das muss nicht immer Comic sein, es kann auch Kinderbuch sein zum Beispiel. Es kann auch Game Design sein mittlerweile. Aber da hat die Hochschule einfach ziemlich viel zu bieten. Und es stimmt auch, dass ich da im Moment lehre und aus der Innenperspektive auch weiß, dass das ja als Kaderschmiede wurde es manchmal genannt. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff mag, aber einfach als Institution, die da viele Möglichkeiten bietet und den Studierenden vor allem auch die Möglichkeit bietet, berufspraktisch wirklich zu erlernen, ob dieser Beruf was für sie sein kann. Also das ist ja auch, ich hole jetzt etwas weit aus, aber das ist ja immer auch so ein bisschen ein Fragezeichen, auch weiterhin noch, ist Comiczeichnerin eigentlich ein Beruf? Und ich glaube, dass man in Hamburg an der Hochschule da sich zumindest ein Bild davon machen kann und sich dann informiert darüber entscheiden, ob man so einen Weg einschlagen will oder eben eher im Bereich Kinderbuch, informative Illustration, Game Design oder was auch immer. Da gibt es eben viele Möglichkeiten.
Das sind genau die richtigen Themen, denn dieser Podcast wird von meinem Publikum, das sich auch in einem relevanten Teil eben auch aus der Szene zusammensetzt. Da sind viele Comic-Schaffende selbst ja mit dabei, auch gerade welche, die vielleicht gerade in ihr Berufsleben starten. Das sind genau die Informationen, die teilweise auch wollen. Also danke dafür. Und gerade auch, weil die HAW hier so einen guten Ruf hat und du hattest jetzt ja auch schon Anke Feuchtenberger erwähnt. Wie ist es eigentlich, vielleicht noch so als letzte Frage dann dazu auch, wer ist denn so, wenn man so will, die treibende Kraft hinter diesen Comic-Schaffen, dieser Kaderschmiede an der HAW. Ist das die Anke? Ist das ein Team? Kann man das sagen?
Also Anke ist auf jeden Fall die wichtige Konstante. Also sie hat 1997 angefangen, da zu unterrichten und macht das seither. Und insofern hat sie jetzt auf jeden Fall schon mehrere Generationen von Zeichnerinnen sehr stark geprägt. Und viele von diesen Zeichnerinnen sind eben selbst später bei Verlagen gelandet oder haben auch begonnen, in der Lehre zu arbeiten, also wie ich. Insofern muss man Anke auf jeden Fall an erster Stelle nennen. Es gibt aber auch andere Personen, die an der Hochschule da wirken. Also in der Zeit, als ich studiert habe, war zum Beispiel Georg Barber, der auch bekannt ist unter dem Künstlernamen Attac, für eine kurze Zeit da an der Hochschule. Und ich war auch in seinen Kursen. Und Stefano Ricci hat einige Semester lang dort auch unterrichtet, ein italienischer Zeichner, der aber lange in Deutschland gewohnt hat. Und so gibt es immer wieder auch Lehrbeauftragte oder andere Unterrichtende, die aber jeweils für diesen Bereich Comic jetzt von Anke dann an die Schule geholt werden. Also insofern ist sie da schon die zentrale Akteurin. Genau, ich bin jetzt seit 2016 als Lehrbeauftragter an der Hochschule und habe jetzt gerade tatsächlich mein letztes Semester hinter mich gebracht. Danach mache ich nicht weiter. Aber ich glaube, das behaupten zu können, müssen natürlich andere sagen, dass ich jetzt als Lehrbeauftragter da auch ein guter Ansprechpartner für viele war. Mein Lehrkonzept, das war auch von der Hochschule so gewollt, war aber auch sehr stark ans Festival gebunden. Also die Idee war eigentlich, dass ich nicht nur Comic unterrichte, also was die Hauptsache ist, sondern auch den Studierenden vermittle, wie man ein Festival organisiert und sie dazu einlade, Teil der Festivalorganisation zu werden. Das heißt, einerseits haben sie ihre eigenen Arbeiten da jeweils ausstellen können, andererseits wurde ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben, selbst Sachen zu organisieren und sozusagen so ein bisschen die Seite zu wechseln. Also für kurze Zeit eben nicht mehr nur Künstlerin zu sein, sondern das zu machen, was ich schon lange immer mache, weil ich es will. Auf der anderen Seite kurz zu stehen, plötzlich zur Kuratorin zu werden, Sachen auswählen zu müssen, mit Künstlerinnen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, weil aus meiner Sicht ist das eine wichtige Praxiserfahrung in der Ausbildung als Künstlerin, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, weil man einen anderen Blick dadurch gewinnen kann auf die eigene gesellschaftliche Position.
Also die eigene Arbeit und das eigene Schaffen letztlich einordnen in meinetwegen einen Kulturbetrieb auch oder tatsächlich in gesamtgesellschaftliche Aspekte?
Also erstmal in dem Kulturbetrieb. Also was mir zum Beispiel früher immer aufgefallen ist, ich hatte niemals so Berührungsängste zu Verlagen oder der Art und Weise, wie Verlage wirtschaften und denken. Ich arbeite auch als Redakteur für Reprodukt teilweise heute. Bei Künstlerinnen, die da eher etwas entfernter davon waren, hatte ich oft das Gefühl, es gibt Probleme in der Kommunikation, weil die Künstlerinnen nicht verstehen, wie die Verlage funktionieren und wie die Verlage denken. Die Künstlerinnen tragen mit sich herum so eine Vorstellung, dass Verlage immer nur an den Markt denken und dass das nicht dem entspricht, was sie eigentlich herstellen wollen, nämlich die große Kunst. Und das ist auch nicht ganz falsch. Natürlich müssen Verlage ans Geld denken und müssen kalkulieren. Und das ist eine Logik, die anders ist als die Logik, ich will eine gute Geschichte erzählen. Und ich fand es aber immer störend oder hatte den Eindruck, dass es diese Missverständnisse und teilweise auch Streit, der dadurch entstanden ist, eigentlich nicht geben müsste, wenn die Künstlerinnen besser verstehen würden, wie Verlage funktionieren und unter welchen Zwängen sie auch funktionieren. Vielleicht bin ich da auch irgendwie Romantiker oder sowas. Natürlich gibt es objektive Gegensätze in den Interessen und man kann nicht jedes Problem dadurch lösen, dass man einfach nur versteht, wie die Gegenseite tickt. Aber für mich war das eigentlich immer so, dass ich immer so viel Verständnis hatte dafür, wie Verlage funktionieren. Vielleicht auch, weil ich mal selber einen kleinen Verlag gegründet habe. Der hieß damals Kikipost. 2004 gegründet und ich glaube 2006 wieder eingestellt, weil mir da klar geworden ist, dass ich kein Verleger sein kann, dass das ein ganz anderer Beruf ist und eben auch eine ganz andere Logik, die aber auch gerechtfertigt ist und die ihre Rechtfertigung eben auch hat, was das Interesse angeht, die tollen Geschichten, die die Künstlerinnen herstellen, dann auch an ein Publikum zu bringen. Also der Verlag muss auch nach einer anderen Logik funktionieren. Die Art und Weise, wie Pressearbeit zum Beispiel funktioniert, das ist nichts, was ich selber machen könnte. Also dadurch bin ich viel zu vergraben in meine eigenen Themen. Bei einer anderen Künstlerin, also wo ich zum Werk größeren Abstand habe, da habe ich schon eher die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie kann man das Projekt so ein bisschen drehen, ne? Also wenn ich jetzt als Redakteur auf was schaue, wie kann man das Projekt vielleicht so ein bisschen drehen, damit es dann zu einem guten Pressethema wird. Aber bei meiner eigenen Arbeit bin ich einfach emotional viel zu sehr involviert und habe da Schwierigkeiten damit, das objektiv zu sehen. Dafür brauche ich einfach eine professionelle Struktur, also einen Verlag, der professionell arbeitet und der natürlich, das ist bei Reprodukt aus meiner Sicht aber glücklicherweise gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen in meinem Interesse versucht zu handeln. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ich zu diesem Punkt kam, wo die Frage angefangen hat.
Es ging um den Kulturbetrieb und die Frage, wie der letztlich, wenn man die Studentinnen aus ihrem, wenn man so will, Alltag ein Stück weit rausreißt und ihnen auch dann mal wirtschaftliche Aspekte des letztlich auch Vermarktens von Comics durch so ein Festival präsentiert, dass sie da einfach dann Erkenntnisgewinn haben, der Teil deren Studiums war. Und ich möchte gerne das, was du zuletzt...
Oder wenn ich das nochmal ergänzen darf an der Punkt, entschuldige bitte, einfach nur diese Situation, dass man als junger Student jetzt zum Beispiel in einer Galerie ausstellen will. Und dann gibt es 3 oder 4 Galerien, von denen man gehört hat in Hamburg, wo auch mal Comics ausgestellt werden. Und diese Situation ist ja erstmal unangenehm. Also man geht als Bittsteller zu einer Institution, die man nicht kennt, zu Personen, die man nicht kennt und fragt, ob das eigene Werk, also etwas, was einem total wichtig ist und wo man eine emotionale Beziehung dazu hat, ob das hier ausgestellt werden kann. Und die Antwort wird vielleicht nein sein. Das ist also das Gleiche, wenn man sich bei einem Verlag bewirbt. Das ist halt eine total anstrengende und stressige Situation. Wenn ich aber schon mal in der anderen Rolle war, wenn ich mal für eine Galerie gearbeitet habe und da die Auswahl gemacht habe, welche Künstler reinkommen, dann verstehe ich plötzlich, wie die Logik der Galerie funktioniert. Und ich merke auch, dass die andere Seite sich auch nicht besser fühlt. Also sie haben halt auch ihre Zwänge und Probleme. Und das bringt einfach was für die Berufspraxis, dieser Perspektivwechsel. Mhm. So ist das unter anderem gemeint.
Das ist sehr spannend und wir können uns ja auch gerade, wenn ich hier nochmal kurz drüber scrolle über das Festival, da ist mir eine Sache aufgefallen, als ich da nämlich über diese kleine Verlagsmesse gestolpert bin. Das ist also in einer gesonderten Räumlichkeit gewesen. Das war, generell kannst du dort gleich nochmal erzählen, dass es, wie das Festival eigentlich aufgebaut ist. Das ist nämlich nicht alles an einem Ort, so wie Erlangen, weil halt Erlangen ist kleiner als irgendwie zwangsläufig alles an einem Ort. Ist aber euch ein bisschen größer. Da gab es aber eine Sache, die ist mir aufgefallen, und zwar nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch, weil es da an die Wand geklatscht war, das Projekt Speed Dating. Und dann gibt es da so verschiedene Uhrzeiten und dann stehen da so verschiedene Verlage und irgendwie sind immer mal wieder Leute in den Keller gegangen. Ich glaube, das war keine verruchte Sache. Ich glaube, das hatte einen professionellen Ansatz. Erzähl doch mal, was das Projekt Speed Dating gewesen ist.
Genau, also ich war da selber leider jetzt nicht dabei bei dem Speed Dating. Ich habe das also nicht live verfolgt, wie das abläuft. Aber die Idee vom Speed Dating ist einfach, dass man eben ein Format anbietet, wo es ja relativ einfach ist, jetzt in Kontakt zu kommen zu Verlagen. Das heißt, da sitzt ein Verlagsvertreter und dann habe ich den einen Slot gebucht, wo ich reingehe und einfach meine Mappe zeige oder mein aktuelles Projekt zeige. Und das Ganze soll eben, deswegen heißt es ja Speed Dating, jetzt auch einen zeitlichen Rahmen haben, der nicht ausufert. Das soll einfach eine vielleicht auch ein bisschen lustige und unkomplizierte Art sein, wie man in Kontakt kommt. Und ja, nach meiner Beobachtung funktioniert das wirklich. Also es gab da einfach auch Kontaktanbahnungen, die sich jetzt in längerfristige Zusammenarbeiten umsetzen.
Ach schön. Und das ist dann also oftmals, kann man das als eine Art Mappensichtung bezeichnen?
Ja, ich würde sagen. Es klingt einfach ein bisschen.
Bisschen coolere Version
von. Genau.
Die bisschen coolere
Version. Bei der Mappensichtung, das ist auch in Erlangen, bieten wir zum Beispiel auch als Verlag, also Reprodukt bietet da Mappensichtung an. Aber Mappensichtung klingt für viele Künstlerinnen auch so ein bisschen altbacken und sie glauben dann halt wirklich, man muss eine große Mappe mitbringen. Es ist ja heutzutage oft so, dass Sachen ganz digital entstehen und dann bringt man natürlich eher das iPad mit.
Ja, vielen Dank auch für die Ausführungen zum Speed-Dating und tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber es hat doch noch funktioniert mit etwas Versatz, ist auch noch die zweite Person dazu gekommen, mit der du, lieber Sascha, zusammen das Comic-Festival in Hamburg schmeißt, soweit ich das weiß, und aber auch noch nicht ewig so zusammen als Team, und deswegen freue ich mich sehr, dass auch sie inzwischen da ist, weil ich nämlich ganz aktuell auch ein Buch gelesen habe, das bei Reprodukt erschienen ist. Dieses Buch kommt von Noelle und jetzt habe ich Noelle schon gesagt, also stelle ich die Frage trotzdem nochmal anders. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hallo, genau, ja, ich heiße Noelle Krüger mit ganzem Namen und bin Comiczeichner aus Hamburg und seit einigen Jahren auch Leitung vom Comic Festival Hamburg.
Über das wir jetzt hier schon viele Worte verloren haben. Wir haben uns in den letzten Minuten über die Comicstadt Hamburg unterhalten. Die HAW war schon Thema, verschiedene Namen haben wir genannt und natürlich auch einzelne Details des Festivals bereits besprochen. Was wir noch gar nicht gemacht haben, und das geht auch an den Sascha und eben an dich, ist so ein bisschen über die Geschichte zu sprechen, wie das einfach so personell aussah. Ursprünglich gegründet, lieber Sascha, hast du das ja mit jemand anderem, richtig?
Das ist korrekt. Ich hatte das Festival gegründet mit Heiner Fischer zusammen. Der ist auch immer noch im Festivalteam dabei heutzutage. Und mitgemischt hat damals auch noch Arne Belsdorf. Der hat von Anfang an Gestaltung gemacht. Und man sieht auch gleich an der Größe des Teams, also 2,5 Personen, sage ich jetzt mal. Also Arne ist jetzt keine halbe Person in Wirklichkeit, aber er hat es halt nicht wirklich mitgegründet, sondern die Gestaltung gemacht. Dass es ein kleines Festival war am Anfang. Es war eigentlich ein Raum in einem Veranstaltungszentrum und Stück für Stück ist das dann eben größer geworden, mehr und mehr Ausstellungen. Also am Anfang war die Struktur eben auch nicht so, dass es an vielen verschiedenen Orten ist, sondern dieser eine Raum nur. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben Stück für Stück so entwickelt und das Team hat sich auch immer wieder verändert. Man muss auch sagen, jedes Jahr verändert sich das Team sehr stark. Es gibt es nicht so einen festen Kern, der über viele Jahre hinweg bestehen bleibt. Das liegt auch daran, dass viele Studierende tatsächlich im Festival-Team immer sind und viele von denen ziehen natürlich auch dann weiter nach einem Jahr oder nach 2 Jahren. Und nach einiger Zeit, also als das Team eben größer wurde, dann hat sich begonnen, so eine Struktur zu etablieren, wo man von einer Festivalleitung spricht. Und das eine Person ist oder mehrere Personen. Ich war in den meisten Jahren dann auch in dieser Festivalleitung, aber nicht in jedem Jahr. Die Corona-Jahre waren nochmal speziell, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Mhm. Und jetzt, im vergangenen Jahr, war ich mit Noelle zusammen in der Leitung. Und die Leitung wird jetzt aber Noelle fortführen mit anderen Personen. Ich werde nämlich das Festival oder die Leitung des Festivals zumindest im nächsten Jahr erstmal verlassen.
Noelle, es scheinen mir, wenn man so will, große Fußstapfen zu sein, in die ja. Du auch einfach treten musst. Erzähl doch mal, wie war für dich der Einstieg ins Festival? Wie kam es eigentlich dazu? Was war deine Motivation?
Ja, Sascha hat so ein bisschen angedeutet mit den ganzen Studierenden, die immer ins Festival-Team kommen. Und ja, so eine Person war ich auch. Und zwar hat Sascha regelmäßig Kurse angegeben an der HAW Hamburg, wo man halt Illustration studieren kann und wo ich auch Illustration studiert habe. Und Teil dieses Kurses war halt eine kleine Ausstellung für das Comic Festival zu organisieren. Das habe ich auch gemacht. Und es hat mir überraschend viel Spaß gemacht, wodurch ich dann direkt ins Festival-Team selbst quasi richtig gekommen bin. Die Ausstellung war natürlich auch richtig, aber so vorher war ich halt nicht bei den ganzen großen Teamtreffen dabei. Und habe da nochmal dann Satellitenausstellungen organisiert. Der Begriff verwirrt manche immer so ein bisschen, was ist eine Satellitenausstellung, was ist eine andere Ausstellung. Und damit meinten wir immer Schaufensterausstellung. Also wir haben lange Zeit und immer noch viele Kooperationen mit kleinen Läden gehabt, wo wir in den Schaufenstern Comics gezeigt haben, einfach auch um ein anderes Publikum zu erreichen. Und das war dann auch mein Einstieg ins Festival. Dann war ich einige Zeit bei der Messe und hatte aber irgendwie Lust, ja, weiß ich nicht, die Übersicht zu haben und irgendwie auch andere Bereiche kennenzulernen und vor allem dafür zu sorgen, dass diese Bereiche irgendwie besser miteinander kommunizieren. Und das war dann meine Motivation, auch in die Leitung zu gehen.
Und vermutlich wurdest du da mit offenen Armen empfangen, weil so eine Festivalleitung und generell die Organisation so eines Festivals, ja, also es ist ja eine Mammutaufgabe. Ich habe da nur punktuell Einblicke, wie das in München und Erlangen aussieht. Von der Comic Invasion in Berlin kriege ich von Lara auch immer mal erzählt, dass das natürlich auch was ist, was sich wirklich nicht von selbst macht. Ist das viel Arbeit, Noelle?
Ja, also was soll ich da anderes zu sagen? Ja, es ist sehr viel Arbeit. Ich weiß auch nicht, also du meinst ja schon große Fußstapfen, in die man jetzt tritt, das stimmt auf jeden Fall, aber dieses Jahr habe ich, wir, das Festival, das Glück, dass die Leitung relativ groß ist, Wiebke Bolduan, Annabelle Fuchs, Benedikt Beck und Lena Winkel sind zusammen mit mir in der Leitung. Und das sind auch alles Leute, die vorher schon eine Zeit lang beim Festival waren. Und ich merke, dass das gut tut, das auf so viele Schultern zu verteilen.
Kannst du uns schon so Hinweise geben, in welche Richtung es im Jahr 2025 gehen wird? Und damit gleich einhergehend auch so ein bisschen der Hinweis, dass ich gesehen habe, dass ihr da auch grundsätzlich um Unterstützung bittet, ne?
Ja, also ich kann schon mal verraten, dass wir das Konzept des Symposiums, was es die letzten zwei Jahre gegeben hat, fortführen werden. Das war ja erst Anke Feuchtenberger, dann Funny Animals mit einem Fokus auf Anne Haifisch. Und dieses Jahr wird es um Fanart gehen. Ich glaube, das wird sehr interessant werden. Das wird in Kooperation mit dem Strapazin stattfinden. Und die zweite große, umfangreiche Sache, die wir planen, ist, unsere Fühler nach Tschechien auszustrecken. Und zwar werden wir das Xau-Kollektiv einladen und höchstwahrscheinlich noch, ist ein bisschen zu früh, also es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber wahrscheinlich kommt auch Lustre Mobile. Und Lustre ist ein Festival aus Prag, und die haben so ein Konzept entwickelt, dass sie so eine Art Wanderausstellung machen, und hoffentlich kommen sie auch zum Comic Festival Hamburg.
Wir hatten es eben schon kurz zum Thema, und das ist mir halt einfach auch so aus veranstaltungstechnischer Sicht mal, finde ich das ganz spannend, nämlich die Frage, wie man in einer so großen Stadt wie Hamburg so ein Festival auch einfach lokal organisiert. Wir hatten, ich hatte schon erwähnt, es gibt verschiedene Veranstaltungsorte, das sind wohl scheinbar nicht nur der Ort in diesem Museum, wo die Lesungen waren, das gibt dann noch eine Verlagsmesse und es gibt verschiedene Galerien. Ist es eine Herausforderung, und das ist es vermutlich, über so viel Abstand letztlich über die Stadt verteilt sein Festival zu organisieren? Und wenn ja, wie geht dir diese an?
Also
nee, gerne du, Noel.
Okay. Also ich glaube, ohne diese kleinen Orte, diese Verteilung, würde das gar nicht funktionieren. Einfach auch, weil wir ein Festival sind, was mit kleinem Budget arbeitet und was mit vielen Ehrenamtlichen arbeitet. Aber ich sehe tatsächlich darin einen Vorteil und keinen Nachteil, weil wir damit ganz andere Leute erreichen, die wir sonst erreichen würden. Und was wir halt versuchen, ist aber, das auf einige Stadtteile zu begrenzen. Vor allem St. Pauli und Neustadt. Das Gängeviertel ist auch ganz wichtig für uns. Und so ist alles fußläufig erreichbar. Und man kann das Festival als eine Art Spaziergang wahrnehmen, und auch gerade Leute außerhalb von Hamburg können Hamburg dadurch auch noch mal besser kennenlernen, als wenn sie nur an einem einzigen Veranstaltungsort wären.
Dadurch, dass ihr ja keinen Eintritt nehmt, ist es ja grundsätzlich eine Veranstaltung für alle, wirklich alle Menschen aller Herkunft, sagen wir es mal, und aller auch verschiedenen Schichten, möchte ich es mal nennen. Ist es so, dass euer Festival auch von Familien wahrgenommen wird, oder sind es tendenziell schon, sag ich mal, erfahrene Comic-LeserInnen?
Nein, es gibt auf jeden Fall auch viele Familien, die zum Festival kommen. Wir haben auch ein Kinderprogramm, was fester Teil ist von dem Festival. Und da merken wir auch immer wieder, dass theoretisch zumindest viel Luft nach oben ist. Also die Kinderveranstaltungen, die sind immer sehr gut besucht. Und genau, das ist uns auch ganz wichtig, dass, ja, wie du schon gesagt hast, wir eigentlich versuchen, für möglichst viele ein Angebot zu schaffen.
Und das war das, was ich eben schon angesprochen hatte. Man kann euch auch unterstützen. Also konkret waren es, glaube ich, in diesem Jahr, also im letzten Jahr, Aufrufe für Spenden. Wie ist das eigentlich gelaufen? Wie sieht es da in 2025 aus?
Ja, genau. Stimmt, hatte ich ganz vergessen anzusprechen. So viele Fragen auf einmal. Also wir werden das höchstwahrscheinlich dieses Jahr fortführen, einfach weil es letztes Jahr wirklich sehr gut gelaufen ist. Und zwar ist es seit einigen Jahren so, dass ja Comiczeichnen schon immer ein prekärer Beruf ist und wir als Festival uns auf eine Art so weit gefestigt und institutionalisiert haben, dass wir glauben, da auch eine gewisse Verantwortung zu haben, da Teil von zu sein, diesen Beruf etwas weniger prekär zu machen. Und das heißt für uns, dass wir endlich allen Leuten Honorare zahlen. Und zwar sehr lange nicht so, einfach weil das Geld nicht da war. Und so jetzt in den letzten Jahren haben wir angefangen, dieses Projekt anzugehen, was allerdings auch eine große Umstellung für uns bedeutet. Also wir haben uns dadurch zum Beispiel auch etwas verkleinert, was den Umfang der Ausstellung angeht. Und dieses Ziel konnten wir halt nur mit Hilfe der Spenden erreichen. Also es war wirklich aufgrund der Spenden, dass wir es geschafft haben, allen ein auch faires Honorar zu zahlen. Luft nach oben ist natürlich immer, aber es lief auf jeden Fall sehr gut. Und 2025 wollen wir das natürlich ganz genauso fortführen.
Und das ist nicht so, dass ihr dann vorab zum Beispiel in so eine Art Crowdfunding geht? Oder wie ist das geplant? Gibt es da schon irgendwas Konkreteres, wie man euch da helfen kann? Also keine Ahnung, seid ihr eigentlich als Verein unterwegs? Kann man diesem Verein beitreten, falls es ein Verein ist? Wie sieht es da aus?
Also beitreten kann man auf jeden Fall. Allerdings gibt es keinen Mitgliedsbeitrag oder so. Also ich würde sagen, auf zwei Arten kann man uns helfen. Wenn dann der Spendenaufruf kommt, wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht, kann man auf jeden Fall spenden. Das freut uns immer. Das ist eine sehr konkrete Hilfe. Und die zweite Art, die man uns sehr gut unterstützen kann, ist, indem man hilft auf dem Festival. Entweder als permanenter Teil des großen Teams oder als HelferInnen einfach nur an dem Wochenende selbst. Da kommt dann irgendwann auch ein Aufruf, ich glaube im August ungefähr. Und da geht es dann um so Aufgaben wie die Ausstellung mit aufbauen, eine Aufsichtsschicht übernehmen, beim Abbau helfen dann wieder. Also ganz, so ein paar wenige Stunden Hilfe, die allerdings wirklich essentiell für uns sind. Als Team sind wir einfach nicht groß genug, um das alleine zu stemmen.
Dann lass doch vielleicht nochmal gen Ende unseres Gesprächs, auch gerade weil es ein größeres Thema ist, nochmal einen Schritt zurückgehen und mal so eine Gesamteinordnung machen. Ich persönlich als Einzelperson und auch gerade im Rahmen dieses Podcasts bereise eigentlich den kompletten deutschsprachigen Raum und versuche eben überall alle Comic-Veranstaltungen, gerade die größeren, wahrzunehmen und möchte deswegen auch einfach mal von euch so eine Einordnung so ein bisschen. Wir haben in Deutschland ja verschiedene Comic-Veranstaltungen, kleinere, größere, mal die lokale Lesung, mal die angegliederte Veranstaltung ans Stadtfest und mal eben auch Großveranstaltungen über mehrere Tage, in denen die Stadtverwaltung und andere Institutionen mit eingebunden sind. Da gibt es natürlich verschiedene Ausrichtungen, was die Zielgruppe angeht und natürlich auch der Finanzierung und so weiter. Wenn ihr vielleicht da so eine Einordnung vornehmen wollt, wo seht ihr das Comic-Festival Hamburg? Es ist ja eine Veranstaltung, die tendenziell im Norden Deutschlands stattfindet. Das haben andere Veranstaltungen, sind eher so, haben sie diesen Süden-Schwerpunkt, sag ich mal. Also da schon mal Daumen nach oben. Und wie sieht das aus? Keine Ahnung, also was seid ihr für, also wie seht ihr euch vielleicht, auch wenn das eine sehr offene Frage ist, in so einer Gesamteinordnung der Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum? Wovon zahlt ihr euch ab oder auch nicht?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig dann, das wirklich zu vergleichen mit anderen Veranstaltungen. Also ich würde jetzt mal sagen, man könnte den Comic Salon in Erlangen und die Comic Invasion Berlin vielleicht mal als zwei Vergleichsmaßstäbe nutzen. Denn zum Beispiel die Buchmessen, die sind halt wirklich eine ganz andere Kiste, weil da der Comic-Bereich eben ein kleiner Teil ist von was viel Größerem. Und auch was die Finanzen angeht, ist Erlangen natürlich viel besser aufgestellt als wir. Das ist klar, das ist auch ein städtisch organisiertes Festival. Was Erlangen aber macht und auf eine Weise sehr, sehr gut macht, was wir auch leisten wollen, ist aber eine große Vielfalt zu bieten. Also insofern kann man das mit Erlangen vergleichen, was diesen Anspruch angeht. Allerdings hat Erlangen eben eher die Idee, dass quasi möglichst der gesamte deutsche Markt und was gerade aktuell da ist, gezeigt wird, während es bei unserem Festival vielleicht eher so ein bisschen nischiger ist und, wie schon am Anfang des Gesprächs gesagt, das studentische Publikum auch sehr wichtig ist und vielleicht auch so ein bisschen die Idee, Sachen zu zeigen, die teilweise vielleicht auch noch gar nicht auf dem deutschen Markt präsent sind, also vielleicht geht es eher so ein bisschen in der Richtung von Neuland betreten, auch als Festival. Und im Vergleich mit der Comic Invasion würde ich sagen, könnte man, glaube ich zumindest, also ich stecke jetzt auch nicht hundertprozentig in den Strukturen der Comic Invasion drin, aber soweit ich es verstehe, sagen, dass es ein ähnliches Level von Professionalisierung ist. Also es gibt halt eine Finanzstruktur dahinter, es gibt klar verteilte Aufgaben und sowas. Das ist ja alles gar nicht selbstverständlich für ein selbstorganisiertes Festival. Es ist eine Institution in dem Sinne, dass Leute wissen, es findet jedes Jahr statt, aber beides sind halt relativ kleine Festivals, die aber trotzdem für die Szene, glaube ich, eine gewisse Strahlkraft haben.
Ja, dem würde also, ich mich und, auf jeden Fall.
Oder vielleicht noch als Ergänzung, weil ich das auch am Anfang des Gesprächs gesagt hatte, dass, also wenn man jetzt auf den deutschsprachigen Raum schaut, dann gäbe es ja noch das Fomento Festival in Luzern. Das hat natürlich Ähnlichkeit zu unserem Festival, weil die Ausstellungen auch sehr stark im Vordergrund stehen, so wie das bei uns auch der Fall ist.
Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich denke, knapp gesagt, kann man über das Comic Festival Hamburg sagen, dass wir immer versuchen, eine gute Mischung aus internationalen Stars, lokalen Stars und unentdeckten NewcomerInnen zu schaffen und eben halt auch diese Anbindung zur Szene in Hamburg extrem wichtig ist für uns.
Auch da nochmal vielen Dank für die Einordnung. Und weil sich unser Gespräch jetzt aber wirklich dem Ende neigt, möchte ich euch auf jeden Fall noch die Gelegenheit geben, wir sollten auf jeden Fall nochmal ganz kurz über Meute sprechen. Das möchte ich gern machen, weil ich habe das auch exakt gelesen und ich glaube, da kann man viel zu sagen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Und natürlich reden wir auch nochmal kurz über das kalte Herz. Noelle, wie sieht's aus mit Meute? Das ist ein Comic, der hat in meiner Bubble zuletzt im letzten Jahr auch einiges an positiver Resonanz bekommen. Es geht um Werwölfe und es geht um Menschen und vielleicht geht's auch um was ganz anderes. Vielleicht magst du mit wenigen Worten nochmal kurz Meute vorstellen.
Ja, Meute ist, wie du schon meintest, auf den ersten Blick ein Buch über Werwölfe und auf den zweiten Blick geht es mir aber eigentlich um was ganz anderes, nämlich um Transgeschlechtlichkeit und das Verhältnis von Transgeschlechtlichkeit und Wissenschaftsgeschichte. Und ich versuche so ein bisschen, ja, einfach Diskriminierungsstrukturen zu verstehen und auszubreiten. Und ich glaube echt anhand ja der politischen Lage, dass es eigentlich so aktuell ist wie denn je.
Das ist absolut der Fall, gerade wenn wir auch mal Übersee gucken und wir auch inzwischen Angst haben müssen, dass es inländisch da auch vergleichbare politische Ansätze gibt, sich mit besagten Themen zu beschäftigen. Bin ich da sehr dankbar, dass wir da diesen Comic von dir bekommen haben, der uns da letztlich einfach auch ein Stück weit sensibilisiert, wenn man da vielleicht noch keinen Ansatz zu hatte. Gerade auch, weil einem diese Transgeschlechtlichkeit nicht direkt auf die Nase gedrückt wird, sondern eben, weil die sehr subtil und auch geschickt eingewoben wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie sieht es aus, kurz zum Artwork? Ich habe gesehen, das ist ein Artwork, da sind immer mal so, sind das Korrektursticker da so drauf, die dann, oder ist das ein künstlerischer Ansatz? Erzähl mal, was ist da denn? Was ist das gewesen?
Ich finde Korrektursticker ein sehr gutes Wort. Das nehme ich auf jeden Fall direkt in mein Vokabular auf. Genau, also ich mache keine Vorzeichnung im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Und das bedeutet halt aber, dass ich viele Sachen neu zeichnen muss. Und deswegen halt, ja, Korrektursticker trifft's perfekt. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man sieht, wie Sachen gemacht sind. Deswegen auch die analoge Zeichnung und dann einfach so Fehler nochmal stehen lassen. Und ich finde, das trägt immer zur Lebendigkeit bei.
Absolut. Guckt es euch gern selbst an, schaut gern noch mal bei Reprodukt auf der Website, da gibt es ja dann in vielen Fällen auch Leseproben, ist ja auch so. Für gerade mal 26 Euro bekommt ihr hier einen Comic, der auf jeden Fall einen Blick wert ist. Und wollen wir gerade von Reprodukt sprechen, lieber Sascha, auch da habe ich die Gelegenheit gehabt, wir haben schon kurz darüber gesprochen, über ja einfach das kalte Herz zu lesen. Das ist ja auch so eine Geschichte, von der habe ich schon mal gehört, oder?
Genau, das ist natürlich ein Name, den viele kennen. Und zwar ist das eine Erzählung, ein Kunstmärchen aus dem 19. Jahrhundert. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das von Wilhelm Hauff veröffentlicht und ich habe diesen Text adaptiert und einen Comic daraus gemacht. Unter anderem auch deswegen, weil es ein relativ kurzer Text ist, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ihn gut als Comic erzählen kann, ohne was zu kürzen. Also anders, als wenn ich jetzt einen riesen Schinken, ein Meisterwerk der Literaturgeschichte mir vornehme und dann alles eindampfen muss.
Und er spielt ja auch im Schwarzwald. Die Gegend kennst du auch, ne?
ich kenne die Gegend, weil ich im Schwarzwald aufgewachsen bin und das war für mich auch so ein bisschen der emotionale Bezugspunkt zu dieser Geschichte, die ich auch als Kind schon mal in irgendeiner Form gehört oder gesehen hatte. Das weiß ich leider nicht, wie das genau war, aber ich kannte die Geschichte schon, aber vor ein paar Jahren habe ich das als Hörbuch nochmal neu für mich entdeckt und mochte die Geschichte einfach sehr gerne. Und da stecken halt sehr starke Bilder im Originaltext drin und die sind vor meinem inneren Auge eben sofort zu Zeichnungen geworden. Und deswegen, genau, habe ich mich an dieses Projekt gewagt. Was das jetzt auch nochmal zeigt, diese letzte Fragerunde, das wurde eigentlich jetzt noch nie so direkt gesagt, aber es ist so, dass das Comic Festival Hamburg ein Produzentinnenfestival ist. Also fast alle Leute, die da mitorganisieren, nicht alle, aber fast alle, zeichnen eben selbst. Insofern erklärt sich daraus auch so ein bisschen ein spezieller Blickwinkel des Festivals auf manche Dinge.
Dann auch für euch, liebes Publikum, noch der Hinweis, dass wenn ihr die Gelegenheit habt, mal nach Hamburg zu kommen und euch das Festival anzuschauen, dann tut das. Jetzt mal ganz im Ernst. Natürlich geht's da um Comics und Comics sind geil. Aber da geht's eben auch um die Menschen. Und wenn ich war da und ich habe zum Beispiel den kompletten Tag, den ich auf dem Festival hatte, mit einer der Damen aus dem Organisationsteam vom Comic-Salon rumgehangen. Wir haben sehr viel gequatscht, wir haben sehr viele Veranstaltungen da besucht. Da war noch eine Künstlerin mit dabei, wir waren zu dritt unterwegs. Wir haben, wie gesagt, die Ausstellung besucht. Wir haben auch ein Bierchen getrunken. Und ich kann kurz zusammenfassen, das war ein sehr schöner Tag. Und das lag auch daran, dass das Festival da war, aber das lag eben auch daran, dass so ein Festival immer tolle Leute anzieht. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, geht da gerne mal hin, guckt es euch an und vor allem berichtet drüber, denn das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeitsarbeit auch über den Hamburger Raum hinaus hat das Comic Festival Hamburg auf jeden Fall verdient. Lieber Sascha, lieber Noel, ich danke vielmals für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt, hier zu sprechen über das Festival, über die Stadt Hamburg und über die Comicstadt Hamburg und auch über eure eigenen Arbeiten. Ich glaube, da waren viele gute, interessante auch Punkte drin, die man auch garantiert noch mal ein bisschen weiter im Detail hätte besprechen können. Aber das vielleicht mal an anderer Stelle, gegebenenfalls ja auch mal bei einem Panel beim Festival selbst, räusper. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Vielen Dank.
Danke, Andi.
Ja, vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.